Wir haben heute dieses Thema des Retters Sinn. Ihr werdet unzählige Christen kennenlernen, denen es wurscht ist, was aus den anderen Menschen wird, die um uns her leben. Es sind ganz wenige, die sich bekümmern, ob die selig werden, ob die einmal im Himmel mit dabei sind. Ich freue mich, dass bei euch immer wieder von dieser Leidenschaft geredet wird. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 9, ich würde am liebsten verbannt sein, irgendwo in den KZ in Sibirien, wenn ich dadurch einige meiner Volksgenossen der Juden selig machen könnte. Und das ist ein Mann, der gebrannt hat für die Rettung von verlorenen Menschen. Warum das bei uns immer wieder so gleichgültig wird, das ist so, dass unser Glaube immer wieder abstirbt. Das ist ja eigentlich, ich sage immer, eine Generation lang, dann ist das Feuer erloschen, wird es wieder neu entdeckt werden. Lass uns der Reihe nach mal vorgehen. Wenn man überhaupt mal werden soll, was ist das wichtigste Wort im Neuen Testament, wo alles eigentlich zusammengefasst ist? Ich glaube immer Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er alles das Kostbarste hergegeben hat, nur dass Menschen gerettet werden. Dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Der ewige Vater im Himmel hat gewusst, es gibt nur einen Weg der Rettung. Und darum hat er seinen eigenen Sohn dahingegeben, Jesus ans Kreuz, und sterben lassen, qualvoll, damit Menschen nicht verloren werden. Und gehen wir da mal entlang und sagen, das ist ja eigentlich das schlimmste Wort, das in der Bibel drin steht, verloren. Als ich angefangen habe, am Computer zu arbeiten, habe ich immer wieder meine Artikel verfasst und vergessen zu speichern. Das hat meine Frau dann mitgelitten, sagte, ich habe einen tollen Artikel verfasst und als ich ihn wieder aufrufen wollte, war er gelöscht, verloren. Das geht es nicht um Bytes, die verloren sind, sondern es geht um Menschenleben. Wenn das wahr ist, dass Menschenleben verloren ist, ich habe es erlebt im Bibelkreis, dass junge Leute geheult haben, wenn sie an ihre Eltern oder an ihre Geschwister gedacht haben. Verlorenes Leben. Wir waren mal zum Skiurlaub auf der Schwäbischen Alb mit unseren Kindern, war bitterkalt, sonntags weit unter Null und viel, viel Schnee. Und da hält plötzlich ein Auto neben uns und da steigen zwei ältere Herrschaften aus und sagen, haben Sie nicht unseren Waldi gesehen? Ein Hund, unseren Waldi. Ich sage, ja, wo ist Ihr Waldi? Sage, vor 3 Tagen haben wir den beim Spaziergang verloren. Ich sage, bei der Kälte. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Sage, aus, der ist verloren. Der Waldi ist nach 4 Stunden tot. Aber noch viel schlimmer ist, wenn Menschen die Erlösung durch Jesus ausschlagen. Ist unverantwortlich, verloren, weg, sinnlos. Schönste Leben, und wenn einer die tollsten Karrieren macht in dieser Welt, er ist vor Gott verloren, weil es, und darüber müssen wir heute in Worte überhaupt reden, in dieser wunderschönen Welt, in der wir leben, ich habe das noch nie hier so erlebt, ich war noch nie in Usseln und noch nie in Willingen, deshalb hat mich sehr gefreut, dieses waldige Land noch im Alter kennenzulernen, diese wunderbaren Landschaften. Jetzt kann man schöne Gegenden in der Welt erleben, in Kalifornien oder in Asien oder in Russland. Ach, Sibirien, bin mit dem Zug durchgefahren, dass die herrlichen Landschaften erlebt. Was gibt es in dieser Welt an Intelligenz, an klugen Leuten? Wenn man die Autobahn herfährt, da ist über den Namen geschrieben des Mannes, der den Computer erfunden hat. Was sind das für Köpfe gewesen? Geistreiche Leute. Und alles ist verloren, wenn ich die Ewigkeit nicht habe. So schön dieses Leben ist, bin jetzt 76 Jahre alt, habe unheimlich viel Schönes gesehen, aber das ganze Leben ist verloren, vergeudet, umsonst gelebt, wenn ich die Ewigkeit verpasse. Nun herrscht ja bei vielen Christen eine merkwürdige Meinung vom lieben Gott, dass Gott so lieb wäre, dass er sowas nicht machen könnte. Wie ist das möglich? Gegen alles, was in der Bibel drin steht. Dass bei Christen sich die Meinung breit macht, gerade die Liebe von Jesus sei es, die das nicht möglich machen könnte. Ich habe euch gestern schon darauf hingewiesen, dass wir bei den Christen einen ganz merkwürdig falschen Gebrauch von Liebe haben. Liebe ist was ganz Schwammiges. Darum werden auch die Kirchen so leer. Das ist eine erkaltete Liebe, wo keine Kraft mehr dahinter steht. Das ist eine billige, verkitschigte Liebe. Die Menschen auf Gott übertragen, aber Gottes Liebe ist so ernsthaft, dass Gott gehandelt hat. Weil Gott weiß, dass es eine Verlorenheit gibt, die gibt's. Weil das Böse in dieser Welt das Gericht braucht. Und der Ernst des Gerichtes, das ist wirklich das, was wir wieder erkennen müssen. Natürlich, ein Gangster der Mafia-Bande sagt, ich glaube nicht, dass es ein Gericht gibt. Und die Nazi-Schergen sagen, ich glaube nicht, dass es ein Gericht gibt. Und die Kommunisten vom KGB, die gefoltert und getötet haben, sagen, ich glaube nicht, dass es ein Gericht gibt. Das ist interessant. Adolf Eichmann, der größte Judenvernichter, hat gesagt, ich glaube auch an einen Gott, aber nicht an einen Gott, der Gericht hält. Natürlich hat er nicht geglaubt, weil er 6 Millionen umbringen ließ, dass ein Gott, das ein Gericht gibt. Das ist der fatalste und lügnerischste Glaube, Christenglaube, der sich breit gemacht hat. Oh Gott ist doch lieb, dann wird er doch das alles übersehen. Nein, nein, es ist ganz entscheidend, wie das Wort verloren, das hier drin steht in Johannes 3,16. Verloren ist das Allerfurchtbarste, was es gibt. Schon in der Weihnachtsgeschichte wird den Hirten angekündigt, euch ist ein Retter geboren. Warum brauchen die Hirten denn einen Retter? Weil sie ohne diesen Retter, und das deutsche Wort ist Heiland, ein wunderbares Wort. Retter heißt Heiland. Dass der Heiland Jesus geboren ist, zu einer Erlösung, dass Menschen in den Himmel kommen können. Kein Mensch kann nach seiner Art in den Himmel kommen. Gar kein Mensch hat in den Jahrtausenden vor uns noch nie einen Menschen gegeben, der durch seine Liebe, durch seine Reinheit, durch die Wahrheit, die er gelebt hat, hätte den Himmel bekommen können. Es ist alles nur möglich durch das Opfer von Jesus am Kreuz. In der Weihnachtsgeschichte, Jesus ist der Retter, der Heiland. Und dass das Menschen unterschlagen, obwohl doch jeder die Weihnachtsgeschichte auswendig kennt. Er ist der Retter. Von was will er denn retten? Er rettet nicht aus den Finanzproblemen, er rettet auch nicht aus allen Gesundheitsproblemen. Das ist eine falsche Lehre. Aber er rettet aus der größten Not, dass Menschen mit Gott im Unfrieden leben, zu Gott nicht zurückkehren können, den Frieden Gottes nicht finden. Und Jesus ist der, der den Frieden stiftet und der den Frieden schenkt. Als Retter und Heiland kommt er in die Welt. Und dann hat Jesus das mit ganz vielen Geschichten untermauert. Also die Geschichte ist sicher die bekannteste Geschichte vom verlorenen Sohn. Das war ja gar kein verlorener Sohn in unseren Augen. Es war ein patenter Sohn. Als die Pubertät hinter sich hat gesagt, jetzt muss ich mein Leben selber meistern. Hat sein Vater gesagt, jetzt will ich mal auf eigenen Füßen stehen. Ist doch recht und gut. Und gib mir das, was mir gehört. Und dann nimmt er seine Sachen und zieht in die Ferne. So wie es ein Mensch immer macht. Und sagt, ich möchte mein Leben selber meistern. Und dann, ja, er genießt das Leben in vollen Zügen. Und dann hat er ja so viel vom Vater noch mitbekommen. Schon toll, weil man vor dem Tod des Vaters sein Erbe sich auszahlen ließ. Und er lebt herrlich und in Freuden und hat Freunde um sich, brachte sein Gut um mit Prassen. Aber das Unglaubliche der Geschichte ist doch die Liebe des Vaters. Der Vater steht jeden Tag auf dem Balkon seines Hauses und guckt, wann kommt er denn zurück? Ich denke immer, die Knechte und Mägde dort, wenn wir im Gleichnis mal weitermachen wollen, auf dem Hof des Vaters, die sagen, der hat einen Spleen. Das kann er abschreiben. Der ist doch verloren, der ist doch weg. Der himmlische Vater vergisst nie einen Menschen, den er geschaffen, nie. Und guckt sehnsüchtig nach, wann kommt er denn endlich? Wann kommt er denn endlich? Und der verlorene Sohn, der hat plötzlich kein Geld mehr. Das ist in dieser Welt so, dass plötzlich irgendwo kommt eine Krankheit, kommt eine Not zog übers Land, der hat plötzlich nichts mehr. Und jetzt muss er gucken, wo er durchkommt. Und er verdingt sich. Das Schlimmste ist ja, dass wir uns an Menschen hängen. Wir sind dann plötzlich so einfach, wo wir sagen, wo meines Lebens Erfüllung drin liegt. Was ist dein Ziel? ging zu einem Sauhirten und darf nicht mal aus den Abfällen essen, wo die Schweine fressen. Das sind ja Augenblicke, das kennt ihr in unserem Leben, wenn es uns so dreckig geht, dass wir sagen, wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Er könnte mir doch Pakete schicken. Er könnte sich doch um mich kümmern. Da klagt man Gott an, sagt, was sind das für Zustände? Was gibt's denn da, dieser Schweinebauer, der mir nicht mal richtig zu essen gibt? Und dann klagen wir an, welche Missstände in der Welt herrschen. Wir können immer wieder sagen, das sind die ganzen Fehler. Aber der Sohn, von dem Jesus erzählt, das ist ja eine interessante Wende, dann sagt, ich habe gesündigt. Ich habe einen Fehler gemacht. Und diese Erkenntnis ist so selten. Ich muss heim, ich habe doch einen Vater. Und der verlorene Sohn findet nur dort heim, wo er zum Vater findet. Und dann geht er zurück und der Vater sieht ihn von Ferne und läuft ihm entgegen, dem Lumpensohn mit den stinkenden Kleidern, ungewaschen, unrasiert. Aber da ist ja noch eine Klippe, die ist uns ganz wichtig, an die müssen wir immer dran denken. Bevor der Vater diesen Lumpensohn in die Arme schließt, sagt dieser Sohn eins: Ich habe einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Gegen dich und gegen den Himmel. Ich bin nicht mehr wert, das hätte er nicht sagen müssen, ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Der Vater hat ihn nie als Sohn aufgegeben. Das ist die tollste Geschichte der Bibel um die Verlorenheit des Menschen. Darum ist es so wichtig, dass wir das behalten in unserem Sinn. Menschen sind ohne diese Heimkehr zum Vater, ohne dieses Bekenntnis, Vater, ich habe gesündigt, sind sie verlorene Leute. Und das macht uns unruhig, dass wir sagen, wir müssen es das anderen sagen. In unserer Nähe, unseren Freunden und Kollegen, das ist immer die Frage, wie kann ich denn das machen? Ich darf euch immer eins sagen, die Bibel hat es uns ganz klar gesagt, das Zeugnis ist einfach von uns erzählen. Du kannst dem anderen nie sagen, du bist verloren, geht nicht. Aber ich darf den anderen erzählen, du, ich habe in meinem Leben einmal das begriffen, dass mein ganzes Leben mit allem, was ich tue, vor Gott völlig verkehrt und leer ist. Und dann habe ich entdeckt, dass ich heimkehren darf zu Gott. Es ist so toll, dass wir nur von uns erzählen müssen. Ich darf euch die Erfahrung auch sagen von den vielen Muslimen, die heute Christen werden. Die werden alle nur durch das schlichte Zeugnis der Christen überführt, dass Christen sagen, ich bin nicht gut. Stimmt ja nicht, dass wir gut sind, sondern ich mache in meinem Leben so viel falsch jeden Tag. Aber ich habe einen Heiland, der für meine Sünde stirbt. Nichts imponiert einem Muslim mehr als dieses Zeugnis. Streitet nie über Koran oder Mohammed. Erzählt ihm von der Retterliebe von Jesus. Alle Konvertiten, die ich gesprochen habe, in Indonesien oder wo das war, im arabischen Raum, Nahost, überall haben sie erzählt, in Afrika, das Zeugnis der Christen, von der Vergebung der Schuld, die sie erlebt haben, hat sie umgeschmissen. Ich kenne einen Arzt noch in Westafrika, Sohn eines Koranlehrers, sagte, da war eine christliche Gruppe und die haben dort Volleyball gespielt, hat sich an Volleyball gespielt, war vorher eine kurze Andacht, sagt, hat ihn nie mehr losgelassen. Das schlichte Bezeugnis, wir sind nicht gut, aber wir haben die Liebe, die vergebene Liebe des Vaters erfahren. Es gibt ja ganz viele Christen, die sagen, ich will den anderen vorleben, dass ich so gut bin. Das ist dumm. Wir können anderen nur bezeugen, dass wir die Gnade von Jesus unverdient bekommen haben, verloren sind ohne diese rettende Gnade von Jesus. Und darum ist das Zeugnis, das ungemein wirkt. Ihr dürft das bloß weitergeben von eurem Leben. Du kannst dem anderen nie sagen, du bist ein Sünder. Kapiert er doch gar nicht. Aber sag, ich bin ein Sünder. Und das wirkt. Das wirkt ungemein. Und ich bin verloren ohne das die vergebene Liebe von Jesus. Und da hat Jesus dauernd Geschichten erzählt. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Das verlorene Schaf. Furchtbar. Wie der Waldi, der sich da verlaufen hat. Und da gibt es ja schon in Kindertagen, haben wir das gehört, das Schaf, das sich von der Herde entfernt hat. Und dass der irgendwo in eine Dornhecke gestürzt war und sich nicht selber befreien konnte. Und dann kommt der Hirte, Jesus, und sucht verlorene Schafe und befreit es aus dem Gestrüpp und verbindet die Wunden und nimmt es auf seine Arme. Und das ist doch die Botschaft, die wir haben, diesen Rettersinn, den Jesus uns so wichtig gemacht hat, weiterzugeben. Oder den verlorenen Groschen, der auf einmal aus der Tasche gefallen war und da in den Ritz im Boden ist. Und jetzt sucht man, wo ist denn der? Der ist ja unnütz, wenn er da im Ritz drin ist, mit dem kann ich nichts mehr tun. Darum, du bist verloren, du bist Ohne dieses, das dich der himmlische Vater gefunden hat, bist du verloren und weg davon. Darum, Römer 1, da beschreibt Paulus ganz ausführlich. Bevor er nach Rom hineingeht, sagt, ich geniere mich nicht am Evangelium von Jesus. Diese tolle Prachtstadt Rom mit ihren griesigen Bauten, mit ihrer Philosophie, mit ihrer Demokratie, die die da hatten im Senat und mit dem Weltreich, das dahinter sei, mit der Wirtschaftsmacht, mit dem Luxus und der ganzen Freude des Lebens, die man dort hatte, mit den Gaumenfreuden und den Rosenmälern. Ich geniere mich. Gott hat diese Welt dahin gegeben. Es ist eine von Gott weggefallene Welt. Und das Schlimme ist, die Herzen sind verfinstert. Sie können Gott gar nicht mehr erkennen. Gott hat sie dahin gegeben in ihre Gelüste ihres Herzens. Und darum ist es verbaut. Darum haben sie das Bild Gottes vertauschen, haben aus Gott ein Bild gemacht nach ihren Gedanken, nach ihrem Kopf. Und das können sie gar nicht mehr zurück. Der Weg ist ihnen verbaut, weil nur das Evangelium von Jesus ihnen den Weg zurückweist. Und es gibt in keiner Religion der Welt einen Weg zurück zu Gott. Und das macht das so dringlich, die Verkündigung des Evangeliums unter allen Menschen. Wir stehen ja heute in einem geschichtlich bedeutsamen Punkt. Es hat es noch nie gegeben zu eurer Vätergeneration. Alle Nationen dieser Welt haben eine christliche Gemeinde. Das ist in den letzten 30 Jahren noch passiert. Kasachstan, Kirgisistan waren die letzten Nationen, die erreicht wurden. Manche meinen ja, die Bibel müsste in alle Sprachen übersetzt werden. Ich habe eine andere Meinung. Man weiß ja nicht mal, wie viele Sprachen es gibt. Es ist wichtig, dass jeder Mensch das Evangelium verstehen kann in der Sprache, mit der er auch Zeitung liest oder in der Schule unterrichtet wird. Und das ist heute in der ganzen Welt möglich. Selbst in Saudi-Arabien, wo alles Christliche verboten ist. Im Untergrund existiert die Jesusgemeinde. Das letzte Land in Afrika war Mauretanien, ein ganz fanatisch-muslimisches Land. Bhutan war lang völlig gesperrt für alle Evangelisation. Überall gibt es eine große Christengemeinde. Und das ist ein Zeichen, ich bin überzeugt, nahen Wiederkunft Jesu. Das ist im prophetischen Wort drin gewesen. Dass in der ganzen Welt das Evangelium angeboten wird. Aber was uns so dringend macht, dass Menschen es ergreifen, dafür wollen wir beten. Und da wollen wir eine Unruhe im Herzen tragen. Das treibt uns auf allen möglichen Wegen, Menschen das in Liebe und Güte zu bezeugen. Sagt du, das ist so eine wunderbare Botschaft, die meinem Leben Friede gebracht hat und Freude gebracht hat. Und am tollsten ist, wenn man dann heute so Leute hört, wie diese Iraner, die ja heute massenweise die zu Jesus bekehren, sagt, der Islam hat mir doch keinen Frieden gebracht, hat doch keine Freude gehabt, erst wie ich Jesus fand. Habe ich heimgefunden zur Vatergüte Gottes. Darum, Menschen dürfen nicht verloren gehen, war mein erster Punkt. Und das muss uns ganz wichtig sein, weil die Bibel sagt es uns. In der Bibel eindeutig, wer die Bibel anders interpretiert, der verfälscht die Bibel. Total. Das Jesuszeugnis verfälscht. Deshalb das Zweite, der Ernst. Der Ernst. Des Verlorengehens, das interessiert uns nur. Ist es wirklich so oder ist es nicht so? Da gibt es unter Christen einen Spruch, den kennt ihr alle. Wir wollen doch nicht drohen. Wir wollen doch nicht drohen, dass man muss dich bekehren und weh, sonst kommst du in die Hölle. Nein, wir wollen nicht drohen, aber warnen. Wenn ich Auto fahre und sehe plötzlich am Straßenrand, sitzen Schupo mit dem Radarkasten, dann bin ich wenigstens so nett, dass ich den entgegenkommenden Auto einen kleinen Blitzer gebe und warne sie. Es geht aber nicht bloß um einen Radarkasten, wo irgendeiner mich knipsen will, sondern es geht darum, dass ich an diesem Leben scheitern kann. Und das ist kein Spiel in diesem kurzen Leben, das wir haben, dass ich verfehlt leben kann. Wer diese Botschaft unterschlägt oder verwendet, ist ein Schuft. Das ist übrigens die schlimmste Gaunerei, die ein Prediger des Evangeliums tun kann. Versteht man überhaupt nicht. Wo das so klar in der Bibel bezeugt ist, dass es ein Gericht gibt und dass man verloren gehen kann. Ja, aber Jesus war doch Liebe. Nein. Was hat denn Jesus gesagt? Merkt es euch. Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. So lebendige Gott. Fürchtet euch davor. Und wenn Christen diese Botschaft verfälschen, sind sie die schlimmsten Betrüger, schlimmer als irgendeiner, der Geldscheine fälscht oder sonstige Betrügereien macht. Die Botschaft des Evangeliums, Originalton von Jesus, verfälscht, hat Jesus Gleichnisse erzählt. Also auch die Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus ist ja grandios. Wie der reiche Mann da lebt, er war ja gar nicht so unsozial. Ich hätte das gar nicht zugelassen, dass vor meiner Villa so ein schwerkranker Bettler, da liegt der Lazarus vor seiner Tür, der sagt, ach, lass ihn doch liegen. Auch seine Partygäste haben gesagt, der muss ja auch noch leben, wir wollen nicht so hartherzig sein. Der reiche Mann hat ja gar nichts Schlechtes eigentlich getan. Aber als er gestorben war, die feierliche Beerdigung war zu Ende, er hat noch tollen Nachruf bekommen und da wurde noch eine große Ansprache gehalten, was er für ein guter Mensch war, wacht er in der Hölle auf. Das erzählt Jesus. In der Qual, in der Verdammnis. Und dann hebt er seine Augen auf und sieht den Lazarus in Abrahams Schoß sitzen. Das ist Umschreibung vom Frieden, von der Seligkeit. Und dann will er mit dem Lazarus sprechen und mit dem Abraham da drüben. Und dann sagen die, da ist eine Kluft, da kann man nicht hinüber und herüber. Und dann sagt der reiche Mann, aber dann müsste man doch die Leute warnen. Wenigstens meine Brüder, die leben doch ganz friedlich, die wissen das doch nicht. Die haben doch die Bibel. Die steht doch daheim im Bücherbord. Die können doch sich informieren. Der Ernst, dass man verloren gehen kann, darf nicht verharmlost werden. Und das ist so schlimm, dass wir diese Botschaft in einer solchen Weise in der Christenheit mit Füßen treten. Wieder das Wort des Evangeliums. Und darum ist das uns so wichtig, dass wir diesen Sinn des Retters haben, den Sinn des Retters bei uns. Es gibt ja heute auch ganz viele, die der Meinung sind, es gäbe eine Allversöhnung, dass doch irgendwo alle Leute am Ende selig werden. Das ist eine Philosophie, die gründet sich auf einen Gedanken, wenn Gott Liebe ist, dann muss er doch und dann muss er am Ende für alle. Das ist eine Philosophie, steht aber in der Bibel nirgendwo drin. Ich habe immer bloß geantwortet, zeig mir eine Stelle in der Bibel, nur eine, wo drin steht, dass es noch einen Notausgang gibt in der Verlorenheit, wo man doch noch selig werden kann. Ich habe keine gefunden in der ganzen Bibel, nirgendwo. Weder im Alten Testament noch im Neuen Testament. Sondern es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und in dem Gericht gibt es eine Scheidung zwischen Schafen und Böcken. Und das Wunderbare, nur die Gnade von Jesus, unverdient sein Blut, macht mich von allen Sünden rein. Es floss für mich das teure Blut, das Glauben fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Seine Gnade ist, oh Gnade Gottes, wunderbar. Das ist die Rettung und die wollen wir verkünden. Und diese Gnade hat ihre Zeit und ihren Augenblick. Und wir haben das erschütternd beschrieben in der Geschichte von Noah. Es reute Gott, dass er Menschen geschaffen hat und wie eine Sintflut die Erde bedeckt. Denn das Leben der Menschen, das war ein Skandal. Das hat gen Himmel geschrien. Wir haben es noch einmal in der Geschichte dann bei Sodom und Gomorra. Lot zieht nach Sodom und er ist blind dafür, dass eine Stadt war, die unter dem Gericht Gottes steht. Nun hat Gott gesagt, ich will nicht mehr vertilgen. Er hatte eine unheimliche Geduld, aber dass diese Geduld so missbraucht wird in der Verkündigung, das muss uns ein dauernder Schmerz sein. Und das hat unzählige Menschen getrieben zur Evangelisation, zu Hausbesuchen, zur Kinderarbeit, um das Kindern frühzeitig zu sagen, dass die Rettung, das Heil bei Jesus ergriffen sein muss und dass man das haben muss, um selig zu werden. Das ist für uns ganz wichtig, dass ich dieses Heil ergreife. Und die Missionare, die hinausgezogen sind mit dieser einen Botschaft, und das haben die Nationen heute, die Christen dort ergriffen, diesen Ernst, man muss sich entscheiden. Und das Schlimme ist da, wo das Evangelium schon lang verkündigt wurde, das ist in unseren westlichen Ländern, ist das so zerbrochen worden. Und ihr wisst, was diese bibelkritische Theologie gemacht hat, in der Bibel einfach ausgebeint. Es gibt bis heute keinen Grund, diese Stellen zu streichen. Es gibt kein archäologisches Ergebnis, in der Bibel rumzufummeln. Die Bibel ist das bestbezeugteste Nachricht, die wir überhaupt haben. Es gibt keinen einzigen Beweis, irgendwas in der Bibel rauszutun. Sondern was haben wir heute? Wir haben das Denken der Postmoderne. Und in dem Denken heute unserer Zeit, es gibt keine absolute Wahrheit. Das wisst ihr, jeder hat seine Meinung. Der Anthroposoph und der Buddhist und der Hindu und wer das alles will, der Materialist darf seine Glauben haben. Jeder hat seine Überzeugung im Pluralismus der Meinungen. Und dann kann es ja nicht sein in der Bibel, dass man eine fundamentale Erkenntnis eines Glaubens hat. Das regt auf. Und dann ist dieses böse Wort noch erfunden worden vom Fundamentalist. Der Fundamentalist ist nicht schlimm, sondern der gewalttätige Fundamentalist. Das ist der Dschihadist, der Terrorist. Aber dass Menschen eine Überzeugung haben, ist doch gut. In jedem Fall, wo du sagst, ich bin davon überzeugt, von meiner Meinung, hoffentlich. Und da haben wir uns von dieser Zeit blenden lassen. Man kann heute nicht mehr so, was soll ich denn nicht mehr können? Das Wort Jesu verschweigen. Das Tolle ist ja, wo das Wort unverkürzt gepredigt wird, entsteht heute Gemeinde. Weil Jesus wirkt und er steht zu seinem Wort. Und ich darf euch Mut machen. Seid fröhliche Zeugen in der unverkürzten Botschaft des Evangeliums. Und ihr werdet erleben, dass nur das die Menschen zieht. Die Wahrheit. Weil der Geist Gottes Menschen treibt. Und ihr habt eine ganz, ganz große Verheißung, dass ihr diesen Dienst tut. Bleibt dabei und lasst euch nicht beirren von irgendjemand, der euch was anderes erzählt, sondern wir brauchen diesen Rettersinn wieder und wirkt in euren Orten, so dass ihr einfach drüber betet, Herr Jesus, leite mich doch. Gestern hatten wir so schön beim Olaf, wie er uns leitet und seinen Willen uns leitet. Wie kann ich das machen, dass ich an Menschen hinkomme? Und ich habe einen Bekannten, der mich immer wieder löchert und sagt, wie machen wir es eigentlich, dass wir Nicht-Christen ansprechen? Ist ja ganz schwierig. Wir wollen es ja nicht gleich überfallen mit einer Menge von Bibelworten. Wie macht man das? Und der hat eigentlich so eine elegante Methode entwickelt, dass er Leute einfach fragt, worauf setzt du dein Vertrauen? Er sagte, heute kann man eigentlich niemandem mehr vertrauen. Politikern kann man nicht vertrauen. Dem Euro kann es nicht mehr vertrauen. Und ich vertraue eigentlich niemandem mehr. Das ist alles heute so, man wird von allen ja belogen. Die Zeitungen kann es auch nicht mehr vertrauen. Unwort des Jahres und so, gell? Lügenpresse und so. Also, wem kannst du noch vertrauen? Und dann sagt er immer, ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht mit Jesus und er lebt. Ja, wer ist der? Ja, der Jesus von der Bibel. Kannst ganz tolle Gespräche anfangen. Wem vertraust du, wenn du eine Frage stellst? Und der andere kommt auf einmal raus und sagt, ja, ich bin eigentlich auch so viel enttäuscht worden von so vielen Menschen. Aber ich vertraue Jesus und der hat mich noch nie enttäuscht. Und sein Wort ist wahr, absolut wahr. Du brauchst gar nicht viel hinzusetzen. Hast eine Neugier geweckt. Und dann darfst du davon erzählen, dass es eine Hoffnung gibt. Die Welt hat ja keine Hoffnung über den Tod hinaus. Das sind ja alles ganz leere Träume. Ich habe ja viele Beerdigungen von Nichtchristen gehalten müssen. Und es ist ja interessant, dass die Leute immer sagen, der Oma geht es jetzt gut, wenn sie gestorben ist. Das ist Quatsch. Aber das darf man natürlich nicht sagen in diesem Augenblick. Glauben die Leute, der Oma geht es gut, wenn sie im Saal liegt. Also dümmer kann man sich nicht mehr verhalten. Und dann glauben sie irgendwie, dass es eine Seelenwanderung gäbe. Was sind das für Quatschvorstellungen? Eine Seelenwanderung. Für die Innere ist das die schlimmste Tortur, das für die Inneren Fluch, dass der Mensch nie zum Frieden kommt. Dann verwandelt er sich in ein Tier oder in irgendwas. Das ist bei Inneren das Schlimmste. Und da denken die, das sei so schön. Da denken sie, vielleicht wache ich mal auf und dann bin ich Millionär oder Schönheitskönigin oder irgendwas Tolles. Der Ernst des Todes wird verschwiegen, was ich immer, und gerade bei diesen Beerdigungen erlebt habe. Ich habe bei den Beerdigungen dann immer, ich kann ja nicht anders reden zu den Leuten, ich will auch nicht sagen, über ihr Leben nicht Gericht halten, aber ich sage, ich bin immer sehr erschrocken, wenn ich hier neben dem Sarg stehe. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, was mich tröstet, meine Hoffnung. Ich weiß, dass Jesus den Tod besiegt hat. Und ich habe das Sterben verdient, weil meine Sünde gen Himmel schreit. Aber Jesus ist am Kreuz für mich gestorben. Und was ich erlebt habe, dass die gottlosen Leute ungemein dankbar waren. Wenn wir die Wahrheit des Evangeliums unverkürzt sagen. Und das dürft ihr wissen, auch beim Trauerbesuch. Wir brauchen die Leute nicht zu erschrecken. Aber wir müssen da bei den jungen Leuten sagen, das ist ein Großartig, wir wollen warnen. Ein Beispiel hat mir früher immer sehr geholfen. Da ist ein großes Passagierschiff, so ein großes Kreuzfahrtschiff, wo die Passagiere unterwegs sind. Es läuft auf einen Eisberg auf und das Schiff beginnt zu sinken. Große Panik an Bord. Die Menschen stürzen in die Rettungsboote, rette sich, wer kann. Und da ist ein ganz toller Steward. Der ist pflichteifrig. Und der ist unten in der ersten Klasse und sagt, ich muss mal gucken, vielleicht ist da ein Passagier, der braucht noch meine Hilfe, der ist gehbehindert oder im Rollstuhl. Und ich muss noch mal gucken, ob alle raus sind aus den Kabinen. Und er will noch die Kabinen entlang gehen und reingucken, ist dann eben drin, bevor das Schiff untergeht. Es geht ganz schnell, das Wasser steht schon in dem Gang halb schräg drin. Und dann geht er durch den Salon durch. Und da sitzen hinten auf der Sesselgruppe drei Männer und spielen Skat. 18, 20. Und sagt, Leute, Schiff geht unter! Wir spielen weiter. Da ihre Karten aus. Sagt, Leute, ihr müsst los. Sagt, der Mann, der ärgert mich. Der hat so eine aufdringliche Stimme. Der andere sagt, und der krächzt so komisch. Also komm, wir spielen einfach weiter. So erinnert mich, wie heute Leute an dem biblischen Warnruf vorübergehen. Und deshalb Lass uns doch diesen Ernst der Botschaft einfach weitertragen und diesen Sinn haben. Ich möchte noch etliche Menschen selig machen. Es kann doch nicht, wie kann ich mich im Himmel freuen, wenn nur eins meiner Enkel nicht dabei ist? Stell dir mal vor. Furchtbarer Gedanke. Und darum ist uns wichtig. Und wenn ich daran denke, liebe Menschen, mit denen ich im Leben so viel Schönes erlebt habe, wenn sie das versäumen und den großen Ernst des Gerichts versäumen. Jetzt kann man Pause machen, ja? Mal ein Lied singen, das wäre schön. In fast allen Fällen werden es die gar nie erfahren, die auch bei euch die entscheidende Lebenswende gewirkt haben. Das ist ganz merkwürdig. Das hat Gott so schön gefügt, dass auch ihr nie das Echo kriegt. Das war ja umsonst, was ich geredet habe. Jetzt, wo wir gerade noch auf einem Freizeitheim waren, kam ein Mann auf uns zu und hat uns erzählt, Sohn gläubiger Eltern eines Predigers, ein klarer Prediger, und er hat es ganz verworfen. Und sagt, wie meine Mutter mit 98 starb, 8 Tage später bin ich zum klaren Glauben durchgerungen. Warum macht das Gott so? Dass wir nicht stolz werden, als ob wir es machen. Aber euer Zeugnis ist nie vergeblich, das müsst ihr wissen. Weil es im Herrn getan ist und für ihn. Und es geht oft später auf und es ist gut, dass wir nicht den Erfolg sein, sondern noch stolz werden, als ob wir es machen können. Aber unser Zeugnis muss klar sein. Und ich danke euch, dass ihr diesen klaren Kurs der Bibel fahrt in euren Kreisen. Und ich bitte euch, dass es auch in den Gesprächen tut, dass es mit Liebe macht, mit Barmherzigkeit. Wir wollen keinen vor den Kopf stoßen. Aber sagen, ich bin unruhig, wenn ich das sehe, wie gleichgültig die Leute leben. Das ist wie wenn sie im Zug sitzen und vorne ist eine Brücke runtergebrochen, der Zug rast in sein Unglück und die lachen da oben noch und unterhalten sich. Also ganz lustig, es macht doch viel Spaß. Und sie merken den Ernst nicht, der in der Bibel drin ist. Es gibt keine Seite in der Bibel, sagen wir überspitzt, wo nicht die Warnung vor dem Ernst des Gerichtes drin ist und dem Verlorengehen. Im Alten und im Neuen Testament. In den Psalmen und überall, in der Offenbarung, wo wollt. Und darum ist das ganz arg sträflich, was viele Christen tun. Und da können wir nie die Heimat dazu finden, in solchen Gemeinden, wo das nicht ganz klar ist. Aber uns soll es so sein, dass es uns bewegt. Und das Tolle war ja, dass die meisten gerade die Nichtprediger waren, die normalen Gemeindige. Was haben die Mütter und Väter, was haben die unter Kollegen und Freunden oft bewirkt mit ihrem schlichten Jesuszeugnis und mit ihrer klaren Botschaft. Und da habt ihr eine ganz große Aufgabe für euer Leben. Und darum haben wir das in diesem Thema drin, des Retters. Den brauchen wir. Jetzt schlagen wir auf als Drittes, wir tragen die Verantwortung. Hesekiel 2, Vers 17 bis 19. Die Berufung Hesekiels zum Prophetenamt, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel im Alten Testament. Das ist ganz toll. Diese Hesekiel, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt, sagt Gott, über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er im Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das ist ganz ernst, dass wir diese Verantwortung tragen für die Leute. Wir haben eine ganz ernste Verantwortung, den Menschen, denen wir begegnen, das in einer Liebe, aber in einer Deutlichkeit sagen, du musst auffassen, das größte Katastrophe ist, dass man ins Gericht Gottes läuft und verloren ist und den Namen des Retters nicht kennt. Und die Lösung, die so einfach ist, nur gratis durchs Blut Jesu wird dich befreit. Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, oh, das ist mir zu billig, ich möchte mir das selber verdienen. Das ist hier im Westen ganz verbreitet. Das ist so einfach, wenn ich der Bus die Vergebung will. Und die meinen, sie können es mit ihren Taten erreichen. Es ist ganz schwierig, solche Leute anzusprechen. Aber dass wir es immer wieder deutlich sagen, es gibt keinen anderen Weg. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen weg, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Und jetzt geht es noch Hesekiel 34, das gucken wir uns auch nochmal an. Da geht es um diese Prediger, die versagen. Vers 2, da heißt es in der Mitte, weh den Hirten Israels, das sind die Prediger, die Verantwortlichen, die sich selber weiden, die gucken nur, wie sie ihren Job machen. Vers 4, das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber zertretet ihr nieder mit Gewalt und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Ich habe in diesen Tagen immer mich gewundert, warum gerade Olaf Latzel mit seiner klaren Linie und seiner scharfen Art so viele Menschen ansieht. Die Menschen zieht doch nicht der Saftladen der Kirche an. Die wollen doch das Wort Gottes hören. Und die ahnen doch, dass es eine Klarheit geben muss. Und darum ist es auch das, was Jesus erzählt hat. Ich sah die Leute zerstreut wie Schafe auf den Bergen, die mühselig und beladen dahin leben und sie kennen die Antwort nicht. In unserem Land, das ist so wichtig, das ist reif zur Evangelisation, um diese schlichte Gnadenbotschaft weiterzugeben. Und das hat so eine wichtige Bedeutung und ich finde das so toll, weil ihr das originell machen könnt. Ihr, wie euch der Schnabel gewachsen ist und euren Berufskollegen, vielleicht sagt du, ich muss mal mit dir eins reden. Das lässt mich nie los. Ich war da auf der Freizeit, hat mich wieder ganz gepackt, dass was Jesus unser Leben befreien kann. Ich habe einen Neffen, der war in Schorndorf im Gymnasium mit 15 Jahren und er sagt einem Mitschüler in der großen Pause, ich wach nachts immer auf und habe so große Todesängste. Es gibt ja bei jungen Leuten alles schon. Und er sagt, du musst doch keine Angst haben, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und dann sagt er, endlich einmal eine Antwort, er kam aus gottlosem Hause. Und er hat sich bekehrt, mit dem schlechten Zeugnis. Ist mit 28 Jahren großer Ingenieur gewesen in München, mit seinem Porsche tödlich verunglückt. Aber kurz vorher hat er noch ein Zeugnis gegeben, Jesus sei die einzige Antwort aufs Leben. Er hat es nochmal erzählt, wie er zum Glauben kam. Und ihr habt diese Möglichkeit, wenn er das tut, im Aufblick zu Jesus, und er wird sein Wort bekräftigen, denn das Wort Gottes ist ein Samenkorn. Das ist wirksam und das geht auf und ist nie vergebens ausgestreut. Das Bild vom Samenkorn ist ja ganz toll. Das wirkt und geht auf und trägt Frucht. Und darum haben wir eine Verantwortung, was wir weitergeben müssen. Und jetzt schlagen wir noch ein Wort auf, Jeremia 23, das ist mir in dem Zusammenhang auch immer ganz wichtig, was wir weitergeben sollen. Wir geben ja nicht unsere Ansichten weiter und Jeremia 23, Vers 25. Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen, in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt? Wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht er. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht er, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ich habe ja oft Kranke besucht auf der Intensivstation zwischen Tod und Leben und habe immer gedacht, wie können die Leute jetzt ein Wort aufnehmen in der großen körperlichen Schwächheit. Und habe ich ihnen nur ein Wort gesagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und dann müssen wir erleben. Wo der Arzt sagt, der ist schon im Koma, der merkt, im Psychischen Augen, das größte Danke, dass sie mir das sagen. Das Wort Gottes eine Kraft hat. Und das ist auch wichtig für unser Zeugnis, dass wir es nicht in unserem Kopf ersinnen müssen, sondern wir wollen den Ernst weitersagen und die Rettung von Jesus. Das ist das Allergrößte und der Name Jesus wirkt so wunderbar. Die Erweckung, die wir heute haben, in weiten Teilen der Welt, die hat es noch gar nie gegeben in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Was ich in Kasachstan erlebt habe, in Kirgisistan, in diesen kasachischen, kirgisischen Gemeinden, wie dort Menschen zum Glauben kommen, in China, hat angefangen, im schlimmsten Verfolgungsprozess 1972 Mao Zedong. In der schlimmsten Verfolgung, als keine Kirche mehr geöffnet war. 130 Millionen Jesus-Jünger, alle eifrig Jesus nachfolgen, mit welchem Eifer. Das haben wir in Laos, in Kambodscha, das haben wir in Islamländern, in den buddhistischen Ländern, auf Sri Lanka. Wir haben es bei den Zigeunern, wir haben es bei den Indianern. Überall einen Aufbruch, dass Jesus, ich glaube immer noch vor all den Bedrängnissen, die in unserer Zeit noch gekommen sind, vielleicht vor dem Wirken des Antichristen, einfach nochmal eine Chance haben, Menschen die Rettung durch Jesus zu bezeugen. Und ich muss sagen, eines der großen Zeichen seid ihr mit euren Gemeinden. Jerusalem, ich darf in großer Dankbarkeit sagen, was der Herr gewirkt hat unter dem schweren Druck der Verfolgung. Und das ist so groß, dass jeder umkehren kann durch eine klare Bekehrung. Jedem Menschen ist das Heil angeboten, dass er heimkehren darf, zu Jesus kommen darf und wieder den Frieden suchen kann. 2. Petrus 3, Vers 9, noch diese Stelle. Wir gehen niemand der Bibel entlang und suchen das hier. Da geht's, warum ist der Herr Jesus noch nicht wiedergekommen? In dieser Welt geht's doch so chaotisch zu. Der Herr verzögert, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Aber er muss die Buße ergreifen. Und die Buße, die darf nicht versäumt werden, die Umkehr. Das ist übrigens das Thema, über das Jesus am meisten gepredigt hat. Er predigte Buße. Das Wort ist ein bisschen unglücklich, weil wir heute Bußgeldbescheide haben von der Polizei, wenn ich falsch geparkt habe. Das ist eigentlich blöd. Buße ist eigentlich eine schöne Sache, heißt eigentlich Umkehr. Buße heißt, ich darf eine Kehrtwendung machen. Und ich darf die Gnade Gottes annehmen, gibt es was Schöneres. Wie der verlorene Sohn, der heimkehrt. Und die Gnade des Vaters ergreift die Vergebung des Vaters. Darum ist das so ein herrliches Thema. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Dann gründen manche Leute die Lehre drauf, dann geht auch niemand verloren. Doch, ich muss die Buße ergreifen. Und die Buße ist wirksam. Und das ist so toll, wenn man das erlebt, wenn Menschen zum Glauben kommen. Und ihr jungen Leute dürft das massenhaft erleben. Für junge Leute ist das ja immer wieder schön, wenn die plötzlich den Frieden Gottes zum ersten Mal dann von Jesus dort gesandt werden. So, das war der dritte Punkt. Wir tragen die Verantwortung. Ich habe noch mal 3 Punkte, das werden wir noch schaffen. Aber das ist noch mal gut. Wir sind von Jesus gesandt. Du bist gesandt, das ist nicht deine Entscheidung, will ich das tun oder nicht. Von Jesus hat alle seine Gläubigen gesandt. Wo sehen wir das? Johannes 4, Vers 31 bis 38. Johannes 4, 31 bis 38. Da war eine kleine Geschichte vorausgegangen. Am Brunnen von Samaria war eine Frau, die hat dort in der Sommerhitze, in Glut, des heißen Tages Wasser schöpfen wollen am Brunnen. Und Jesus hat mit der Frau ein Gespräch angefangen. Es war eine Frau, die hat ein ganz kaputtes Leben mit erotischen Abenteuern, hat ihr Leben zerstört, hat viele Ehen zerstört, viel zerstört, hatte keinen Mann mehr. Jesus hat 5 hast du gehabt und die haben die alle weggeworfen wie einen alten Schuh. Und du bist nichts mehr. Und dann hat Jesus ihr vom Lebenswasser erzählt. Und die Frau hat plötzlich entdeckt, du bist der Messias. Die Samariter waren ja von den Juden schwer verachtet. Aber Jesus geht den Verachteten auch nach. Und hat ihr das gesagt und hat ihm auch, und dann hat die Frau gesagt, du bist Jesus, der Messias. Erkennen Sie plötzlich? Und dann sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, das Feld ist reif zur Ernte. Vers 35. Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder. Sie sind reif zur Ernte. Und sagt, das ist die Speise, die wirklich satt macht. Menschen zu diesem Frieden mit Gott zu führen. Wir sagen immer, ach, die Leute sind so ablehnend. Stimmt doch gar nicht. Wenn uns Jesus die Türe öffnet, und dann ist das so geschenkt, und ich wünsche auch euren Gemeinden, dass ihr jetzt mit euren ganzen Aktionen auf andere zugeht, sie einladet und sagt, wir haben nichts verstecken. Wir genieren uns nicht an dem, was wir tun. Ich darf dir sagen von dem Frieden, den Gott gibt. Und ihr werdet schauen, wie die Leute sagen, das suche ich ja. Und das will ich ja haben. Die gehen ja zu den komischen, esoterischen Religionen, weil wir schweigen und schuld sind, dass sie das nicht finden können. Und ihr habt in eurem Ort, wo ihr lebt, einen Auftrag, das den Menschen zu sagen, geniert euch doch nicht. Obwohl die anderen zunächst vielleicht den Kopf schütteln und spüren. Dürfen sie doch. Das hast du ja auch mal gemacht. Jeder von uns hat mal seine frommen Eltern belächelt. Und er hat gesagt, ich will nicht mehr da sein, bis wir es entdeckt haben, da ist das Leben drin. Und darum wollen wir das merken, das Feld ist reif zur Ernte. Und Jesus hat uns gesagt, dass wir dort hingehen. Matthäus 9, Vers 35 bis 38. Matthäus 9, 35 bis 38. Jesus ging umher ringsum in alle Städte und Dörfer. Das ist auch so toll. Jesus ist ja nie ins Ausland gereist. Jesus ist durch die Orte gegangen, hat die Menschen angesehen. Und wenn wir die Menschen angucken, werden wir ganz viele finden. Vielleicht wird das mal geschenkt im Eisenbahnabteil. Dann kommt das Gespräch plötzlich drauf und dann darfst du erzählen. Sagt, aber ich habe das Leben gefunden. Ich weiß, dass Jesus wirklich da ist. Und dann sagt, ja, lebt er wirklich? Kann man den finden? Also, wie das umschmeißt. Und Jesus ging durch die Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten, alle Gebrechen. Wir können nicht alle Krankheiten heilen, aber was wir können die Kranken aufsuchen. Das ist der allerwichtigste Dienst, bei den Kranken von Jesus zu sagen. Kurze Besuche machen. Und es sind ganz viele hoffnungslos kranke Leute. Dass wir sie nicht vergessen, ich habe ja noch den Dienst im Gefängnis, es ist ein bisschen schwierig reinzukommen, aber für euch ganz wichtig, Besuche machen. Geht auf junge Leute zu, da darf ich die mal aufsuchen, ich hätte mal gern mit dir gesprochen. Und viele Leute sind auf einmal überrascht, wenn man ihnen sagt, darf ich noch mit dir beten? Und oft erzählen sie von ihren Nöten, sagt, du, das bewegt mich sehr. Und da kann dir bloß Jesus helfen in deiner Not. Ob die eine Arbeitsstelle suchen oder ob sie in anderer Not sind. Und das ist so wichtig. So viele junge Leute sind verzweifelt und am Leben gescheitert und wollen sie oft das Leben nehmen. Und da haben wir eine Verantwortung, dass wir sie suchen. Wir sehen es doch oft. Sagt, hättest du mal Zeit, ich würde mal gern bei dir vorbeikommen, würde ein paar Worte mit dir reden. Und das ist eine ganz andere Situation, als wenn man sonst so am Straßenrand so spricht. Die Besuche, die Jesus so wichtig war, Besuche machen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Menschen sind ja nicht glücklich. Gestern hat Olaf so schön von der Dankbarkeit gesprochen. Die Menschen müssen ja eigentlich dankbar sein. Erst recht im westlichen Wohlstand sind sie aber alle nicht. Ich habe immer wieder am Flughafen dann die Touristen getroffen. Ich war ja immer in den Slumgebieten, wenn ich irgendwo unterwegs war. Und habe gemerkt, alle Touristen schimpfen nur. Das Bier war so teuer und auf der Safari hat man keine Tiere gesehen und der Guide war so unfreundlich. Und wir hatten Motorpeile. War alles immer schlecht. Die sind nie glücklich aus dem Urlaub zurückgefahren. Weil ihnen die Lebensmittel fehlt. Und das erlebt ihr überall. Die Leute haben doch alles. Ich habe noch nie einen glücklichen Ehebrecher gesehen. Habt ihr schon mal einen gesehen? Hat er fünfmal die Ehe gebrochen, ist auch nicht glücklich. Übrigens, das will ich euch sagen, noch nie hat eine Sünde einen Menschen glücklich gemacht, das sage ich dir. Noch nie. Keine Lüge macht dich glücklich. Kein unrechtes Geld in deiner Tasche macht dich glücklich. Du meinst kurzfristig, das sei eine Lösung, eine Notlüge. Es wird dein Gewissen belasten, viele Jahrzehnte und das wirst im Alter. Was du deinen Eltern an Bosheit ins Gesicht geschrien hast, macht dich nicht glücklich. Sollst Vater und Mutter ehren. Also es gibt keine Sünde im Leben, die Menschen glücklich macht. Und die Sünde ist der Leute verderben. Auch wenn die das so darstellen, als ob das so ganz super wäre. Aller Schmutz und Dreck und alles, was sie da machen und Partys. Macht doch kein Glück. Guck mal einen Besoffenen an, wenn er am Straßenkantel liegt, ob das ein Glücksgefühl ist. Aber die Welt meint immer, es sei Glücksgefühl. Ich kann saufen wie ein aus Eimern. Das ist so verdreht in unserer Welt. Darum, wir wollen die Leute nicht moralisch urteilen. Wir wollen sagen, die haben keinen Hirten. Die wissen nicht, wofür sich zu leben lohnt. Und das hat nur einer, der Hoffnung auf die Ewigkeit hat. Und du bist sein Zeuge und sagt, die Ernte ist groß, aber sind wenige, die Arbeiter sind. Darum bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist ganz wichtig. Herr Jesus, sende du Arbeiter. Und ich will mich von dir senden lassen. Es gibt viel, viel zu wenig. Die Not ist nicht, dass die Leute nicht suchen, sondern die sind verschmachtet und zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Sondern die Christen lassen sich von Jesus nicht senden. Und darum ist so wichtig, dass wir bevollmächtigt sind. Und wo haben wir jetzt die Vollmacht von Jesus? Er schlagt auf Johannes 20, 21 bis 23. Nach der Auferstehung waren die Jünger noch zusammen und hatten ihre Türen verschlossen. Jünger Jesu, Glaubende sind immer Angsthasen. Das kennen wir von uns an. Du bist das und ich kann das nicht sagen. Ich bin doch nicht begabt. Und dann schließen wir die Türen ab, haben Angst, was wird draußen mit der Welt? Und die Gemeinde kommt auch am liebsten hinter Mauern zusammen, weil sie Angst hat. Was machen die mit uns? Und Jesus kam zu ihnen, da die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände und seine Seite, die Wundmale. Das Kreuz von Jesus ist das Wichtigste, was wir weitersagen müssen. Jesus für deine Sünde gestorben. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals in Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gesandte wie Jesus in die Welt. Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Das Allerschönste, dass ihr Sünden vergeben dürft im Namen von Jesus. Wenn euch einer etwas beichtet, bitte nie mit anderen Menschen drüber sprechen. Manchmal ist es ganz grauenvoll. Wenn ihr Leute habt, die viele andere umgebracht haben, etwa bei der Fremdenlegion, die nachts nicht mehr schlafen können. Und der bereut das alles, ist schrecklich, dass er mit Frauen und Kinder erschossen, in Vietnam und was weiß ich. Und das Sünden vergeben, sie werden in dem Augenblick im Himmel ausgelöscht. Gibt's doch nicht. Hat Jesus uns die Vollmacht gegeben. Du hast die Vollmacht, weil Jesus für die Sünden gestorben ist. Wo jemand die Sünden bekennt, bereut, hasst und lässt. So einfach. Und da werden Menschen frei von einer Last. Ganz furchtbar viele Menschen werdet ihr treffen. Ich habe das Thema der Abtreibung nie im Gottesdienst angesprochen, weil ich wusste, ganz viele fromme Gläubige haben abgetrieben. In der frommen Familie ist das plötzlich auf, und das 13-jährige Töchterchen schwanger wird. Und das ist eine Last, die eine Frau nie verliert. Da gibt es Frauen, die sagen, ich kann niemand an der Kirche vorbeigehen, ich kann keinen Kinderwagen mehr sehen, weil die Schuld sie drückt. Und das ist so wichtig, dass wir Vergebung zusprechen, nicht Leute noch verdonnern. Vergebung zusprechen. Und ich darf bloß jedem vorher sagen, jede Sünde ist so furchtbar schwer. Und wenn du mal alt bist, drücken wie ich, da drücken dich alte Dinge, wo man andere verspottet hat und wo man einen anderen Unrecht getan hat. Das ist so schlimm. Der Geist Gottes überführt uns von der Sünde. Der Heilige Geist, das ist sein wichtigstes Amt. Und dann macht er uns Jesus groß. Und ihr dürft diesen Dienst tun, Menschen in der Seelsorge die Vergebung zusprechen. Da darfst du. Und Jesus hält sich, und da steht Johannes 20. Das herrlichste Amt. Und nicht bloß die, die eingesetzt sind als Prediger. Und das geschieht so wunderbar. Es gibt ganz viele Leute, die haben diese große Gabe, dass sie Seelsorger sind. Dass sie Leute hinkommen und sagen, dem kann man sein Herz ausschütten. Und da kriegt man Vergebung der Schuld zugesprochen. Das ist so wichtig, weil die Leute spüren doch, dass sie verloren sind. Das ist ein Trick vom Teufel. Dass er dann die Leute ängstet, wenn sie da drin waren. Und die Leute wissen genau, dass es eine Verdammnis gibt. Und darum müssen wir den Frieden Gottes vermitteln. Jetzt noch das Zweitletzte. Ein Unternehmen voller Verheißung ist dieses Rettungsamt, das wir in der Folge von Jesus haben. Warum heißt das Amt voller Verheißung? Nicht, weil wir das können. Da vorne liegt eine Zeitschrift, die habe ich kurz angeguckt, einen Gabentest. Das war ja zeitlang so ein Fimmel, unsere Gaben zu testen. Du, wir wirken nicht wegen unseren Gaben. Es ist gar nicht wichtig, ob du die Gabe hast. Jesus begabt dich. Er begabt unbegabte Leute, weil er sich an den Auftrag hält. Und er sendet dich, dann begabt er dich. Da kannst du dich drauf verlassen. Und das ist interessant. Ich bin doch genauso geniert wie du und scheu wie du. Ist mir immer schwer gefallen. Bei jeder Glocke, wo ich einen Hausbesuch gemacht habe, habe ich gehofft, ist niemand da. Ganz komisch. Und wenn wir Straßen einsetzen, ich meine, meine Frau mit dem Jugendchor, haben wir das Klavier mitgenommen auf die Königstraße. Ich habe immer gebetet, dass es regnet. Dann kann man nicht auf die Straße gehen. Weil ich kann da auf der Straße predigen. Wenn man so lieb da sitzt wie ihr, da kann ich gern predigen. Aber auf der Straße, wo jeder was vorbeiläuft, jetzt im Mai bin ich wieder in Berlin, da haben die auch die Gemeinde gebeten, die so da machen, das so blöd, direkt am Zebrastreifen, der Flut, die Leute, was soll ich denn da reden? Wie kann ich da eine so Aufmerksamkeit fördern? Ich habe den Brüdern geschrieben, lasst uns doch Einzelgespräche führen. Hätten Sie im Moment Zeit, ich wollte mit Ihnen reden. Und ich wollte Sie auf, und dann hat noch Sinn. Und das können wir alle nicht, aber die Verheißung, die wir haben, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, darum geht hin. Das ist der Grund, weil Jesus Macht hat, auch über ablehnende Menschen. Und das, was toll ist, der Erste, der dann zum Glauben kam, war der Saulus, ein Verfolger der Gemeinde. Warum beten wir eigentlich nicht für die Terroristen der ISIS und von Boko Haram? Es war Jesus ein kleines, die zu bekehren. Wie die jetzt diese ägyptischen Kopten ermordet haben, auf grausame Weise, haben diese nur noch den Jesusnamen gerufen, vor jede Richtung. Was ist das für solche Terroristen? Glaub doch nicht, dass das vergebens ist. So hat Jesus immer gewirkt. Und das, er hat alle Gewalt. Du brauchst es gar nicht erleben, das Wissen. Er wirkt. Und das ist ganz toll. Du darfst sein Zeugnis in Liebe und in Frieden, weil du musst auch nie manipulieren. Wir waren vor ein paar Tagen, gerade wo wir in dem Heim waren, wo ich Vorträge an, da sagt nachher der Moderator, der die Versammlungsleiter hat gesagt, es steht in der Bibel nie drin, dass wir Menschen überzeugen müssen. Wir müssen nur Zeugnis geben. Das Überzeugen ist Sache vom Heiligen Geist. Nur Zeugnis geben. Eltern vor ihren Kindern. Du vor deinen Nachbarn, Schulkameraden, Zeugnis geben. Und du musst stehen, gerade im Widerspruch, wie es auch der Olaf macht in dem schrecklichen Kampf in Bremen. Es ist wichtig, dass wir die Liebe haben, die Geduld, die Gelassenheit, aber das Zeugnis stehen. Es ist so. Und wir wissen, was gilt. Und das Unternehmen hat Verheißung. Und da steht gleich in der Apostelgeschichte doch die schöne Geschichte drin, wie Petrus und Johannes, weil sie einen Lahmen geheilt hatten, in Haft kamen im Tempel. Und dann hat man sie bedroht, ihr dürft nicht mehr in dem Jesus-Namen reden. Ja, interessant, die haben genau den Punkt erwischt, um den es geht. Und dann haben sie gesagt, wir können es doch gar nicht lassen, es gibt kein anderes Heil. Sehr interessant, die Kommunisten haben das andere Heil immer gesucht. Na, Adolf Hitler, ich bin noch eingeschult worden, musste Heil Hitler sagen. Heil Hitler. Die haben das Wort immer missbraucht, dass es ein Jesuswort ist. Jesus gibt allein Heil für Menschen, Heil für die Welt. Und es gibt kein anderes Heil als allein in dem Namen Jesus. Und das ist unser Bekenntnis, ihr könnt uns bedrohen, was ihr wollt. Aber wir können nicht davon schweigen. Wir können uns einsperren und was, das könnt ihr machen. Aber wir werden nicht davon aufhören. Es war die Kraft der Ausbreitung des Evangeliums damals. Im Jüngerrat noch das Letzte, das können wir noch schaffen. Was ist denn unsere Botschaft? Unsere Rettungsbotschaft, wir brauchen gar nicht selber erfinden. Sag mal 2. Timotheus Privat. Da hat Paulus seinen jungen Mitstreiter noch einmal wichtig gemacht. 2. Timotheus 4. Sei treu bis zum Ende. Treu bis zum Ende in diesem Retteramt und diesem Rettersinn, bis Christus wiederkommt zu richten die Lebenden und die Toten. Vers 2. Predige das Wort. Welches Wort denn? Welches Wort? Das Evangelium ist das Wort. Und das ist das gültige Wort. Jesus ist das einzige Heil. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Steh dazu, sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen. Da werden sie Lehrer sich aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zudrehen. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leidewillig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Du, das ist doch ein Wort für dich. Sei einfach ein Jesuszeuge. Mehr brauchst du gar nicht tun. Wir machen viel falsch in unserem Leben. Wir sind ungeschickte Leute. Wir haben nicht den Charme, den andere haben. Wir haben auch nicht die Weisheit. Brauchen wir nicht. Entscheidend ist, dass Jesus dieses Werk befohlen hat. Und das Größte, was du in den Himmel mitbringen kannst, ist, dass du etliche selig machst. Das Allerschönste, wenn man das, wenn einer kommt und mal euch erzählt, ich bin dem begegnet und der hat mich den Weg zum Heil gewiesen, was ganz wunderbar ist. Sind wir gar nicht wert, es war gar nicht unser Können. Aber ganz groß, dass das da ist. Mich hat es gewundert, wie das oft Leute sind, denen wir gar nicht zugetraut haben. Leute, schwache Leute, Leute, die gar nicht attraktiv waren. Wir hatten in unserer Gemeinde einen Architekten, das ist gottlose Mensch in England in einem Studentenheim zum Glauben gekommen. Da war so eine Frau, als sie die Hausmutter gedient hat, die hatte durch irgendeinen vielleicht Geburtsfehler oder was ein ganz ausgesprochen unschönes Aussehen. Und die Frau hat diesen Studenten zu Jesus geführt. Ganz merkwürdig. Der Jesus braucht gar nicht das, was man sonst denkt. Er nimmt uns mit unseren, so wie wir sind. Aber das Zeugnis ist wie, und das Wort ist mächtig und ist immer dieses Wort des Evangeliums, die Kraft steckt in dem Wort, weil der Heilige Geist im Wort steckt. Das ist die größte Irrlehre unserer Zeit, wo man meint, der Heilige Geist schwirre irgendwo im Raum. In der Bibel steht immer drin, dass der Heilige Geist im Wort kommt. Im Wort, denn das Wort ist mächtig und dringt durch bis ins Innerste. Das Wort wirkt in unserem Leben. Das wünschen wir bei der Verkündigung immer, die wir haben. Und ihr, die ihr den Katechismus so gut kennt, ihr wisst doch aus eurem Glaubensbekenntnis von Martin Luther, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben dazu komme, nicht aus einer, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Durchs Wort Gottes wirkt der Heilige Geist, das ist die Hauptirrlehre heute bei der Schwärmerei. Dass der Heilige Geist, meinen kriegst irgendwo, wenn du zum Evangelisten hast. Du kriegst den Heiligen Geist, je mehr du Bibel liest. Und der Heilige Geist formt dein Leben neu. Der macht dich, verändert dich. Und der Heilige Geist wirkt das, dass das Wort wirkt. Jetzt haben wir toll viel haben können. Wir können noch, wenn Fragen noch da sind oder Ergänzungen oder noch Wünsche zu diesem Zeugnis, auch wo ihr Schwierigkeiten habt, kann man die gerne noch besprechen. Machen wir noch kurz einen Einschnitt. Ich fand das nicht schlecht. Wir haben das Thema auch nicht breit getreten, aber auch der Ernst der Hölle. Wenn Jesus sagt in der Bergpredigt, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die diesen Weg gehen. Und wenige sind sie, den schmalen Weg, und das muss uns in Unruhe versetzen. Ob es uns passt oder nicht. Und dann zu sagen, das soll ein Gott der Liebe sein, gerade Gott der Liebe, der seinen Sohn gesandt hat, dass Menschen nicht in die Hölle kommen. Und Jesus, der so klar darüber geredet hat. Aber welche Punkte sind noch, wo ihr wenig Klarheit wollt, Ergänzungen oder Fragen habt? Oder von der Bibel her noch was wissen wollt? Ja.
Meine Frage hier, wir haben jetzt so eine richtige Ermutigung bekommen, Menschen von Jesus zu erzählen. Wie ist es jetzt gesetzlich in Deutschland? Weil wir meistens interessieren uns gar nicht, was für Gesetze beschlossen sind. Ist es nicht schon sogar fast wie verboten, Menschen auf der Straße anzusprechen oder Menschen zu evangelisieren?
Nein. Wir sind in einem Land, in dem totale Freiheit im Grundgesetz festgeschrieben ist. Ihr dürft jeden Menschen ansprechen, das ist jedem Menschen aber genauso erlaubt, dass er sagt, ich verbiete mir das oder du bist ein Idiot. Das ist Freiheit. Aber ihr dürft jeden Menschen ansprechen, das ist ganz selbstverständlich, es gibt keinerlei Einschränkungen. Ein Wort noch zu den Straßenversammlungen. Wenn ihr eine Versammlung macht, braucht doch eine Genehmigung des Amtes für öffentliche Ordnung. Im Grundgesetz steht aber etwas drin, dass man zu allen Zeiten immer frei Gottesdienste machen darf. Das vergessen viele, dass ihr im Amt für öffentliche Ordnung noch sagt, wir wollen im Park einen Gottesdienst machen. Kann euch nicht verboten werden. Es kann euch nur verboten werden, wenn gewisse Verkehrshindernisse oder sonst da sind. Wie? Lautsprecher sind immer schwierig. Lautsprecher, das weiß, weil die Anwohner dann sich beschweren und sagen, wir wollen den Krach nicht haben. Aber vom Gesetz her, müsst ihr mal im Grundgesetz nochmal angucken, Gottesdienste sind ausgesprochen erlaubt und brauchen nicht einmal eine Genehmigung. Super, wir machen Gottesdienst. Wir wollen Gott hier preisen, loben und das Evangelium verkünden. Ist in Deutschland frei. Dass es immer wieder Leute gibt, die das verhindern wollen, das wissen wir. Aber das ist unser großes Recht und die Möglichkeit haben wir. Die Straßenversammlungen sind immer doch, auf der Straße erreicht man doch relativ wenige. Es ist das Ansprechen, ist eigentlich immer wieder wichtig, Menschen einzuladen, auf Menschen zuzugehen. Das ist wie das Verteilen der Zettel, man weiß ja auch nicht, ich will gar keinen mehr heute. Aber auf Menschen zuzugehen, Herr Jesus, zeig mir jetzt heute Mittag ein paar Leute. Ich kannte eine Frau, da war ihr Kind vom Kieslaster überfahren worden mit 5 Jahren, wie das Kind zum Bücherbus rannte vor dem Haus. Doch Kieslastwagenfahrer hat es nicht mal gemerkt, für die war furchtbar, vor dem toten Kind zu stehen. Und die hat sich auf einmal angewöhnt, ist durch das Schwere zu Jesus gekommen. Und hat dann angefangen auf dem Friedhof, immer wenn sie das Grab besucht hat, nach den Leuten zu gucken. Da saß die Leute und haben gesagt, wie sind Sie eigentlich im Trost? Oder ich habe Ihnen Ihre Karte dabei oder ich habe Ihnen ein Wort. Das ist eine ganz tolle Idee. Dass auf was die Leute kommen, jetzt gibt es nicht bloß diese Sache, dass man oft auch im Wartezimmer oder so Menschen anspricht und sagen sie, habe sie eigentlich den Frieden mit Gott, auch wie die Krankheit auch sein mag, und sagt, ich habe den Frieden dort bei Jesus gefunden. Euer Zeugnis ist, wo ihr seid, ganz entscheidend wichtig. Ja, die große Sache. Aber Freiheit ist da. Gut, dass du fragst.
Ja, weil ich habe erlebt, letzten Sommer war ich im Zentrum von Hamburg und dann hat ein Bruder, doch wohl aus Baptistengemeinde, hat einen Tisch aufgebaut mitten in der Nähe von Hof. Und dann, ich versuche solche Menschen immer dann zu unterstützen, dass sie Solidarität spüren, dass es nicht alle nur vorbeilaufen. Dann habe ich, manchmal scheint es auch den anderen, wenn einer da steht, dann kann auch der andere auch dazu kommen. Und dann, er sagt, was für Schwierigkeiten hat er gehabt mit Beamten, den Tisch aufzustellen. Und er sagt, und es war noch so eine bittere Beisatz, der Beamte hat gesagt, aber nicht weiter mit dem Zettel als 2 Meter von dem Tisch abweichen. Und dann fragte der Bruder, wo steht das denn im Gesetz geschrieben? Ich habe das gesagt.
Nein, das ist vom Amt, das ist richtig. Das Amt für öffentliche Ordnung hat dann bei Tischen. Das ist alles, wo ich sowas habe. Das ist auch, wenn ich mit dem Auto dort bin oder so. Aber das reine Stehen dort, Lieder zu singen, ist erlaubt. Das Reine, das hat nichts zu tun. Sondern der Tisch ist eben schon wieder eine Sache. Dann wird was aufgebaut. Ich habe einen Büchertisch dort. Der braucht eine Genehmigung. Beim Anfang der Ordnung kostet ein paar Mark. Kriegt man aber normalerweise aber nur an den Stellen, die dafür genehmigt sind. Weil das natürlich auch die Zeugen Jehovas machen und die Scientology und alle möglichen. Das darf man. Aber dass der Unterschied der reine Gottesdienst, das reine Singen mit Liedern ist möglich. Lautsprecher sind das Problem. Ja? Das ist auch schön in der Adventszeit natürlich, irgendwo so Lieder zu singen und so weiter und dann kurze Botschaften zu geben. Das kann man, das ist schon wichtig. Weitere Dinge, du hast noch was.
So. Gibt es Situationen, in denen es keinen Sinn macht oder in denen es schädlich ist, Menschen anzusprechen?
Also was in Liebe gedacht ist, kommt immer gut an. Was schwierig ist, wenn einer überheblich andere abkanzelt. Wenn unsere Botschaft so ankommt, dass wir vom sicheren Hafen aus auf Leute runterspucken, da müssen wir aufpassen. Sondern was mit Liebe gesagt ist, mir fällt es ganz arg schwer, aber ich wollte Ihnen einfach sagen, es ist was ganz Herrliches, wenn Sie Jesus kennen. Oder so. Ich sage immer, nein, auch wenn Leute heftig reagieren. Gerne eine Story möchte ich euch erzählen. Peter Schneider war der Übersetzer von Billy Graham in Deutschland. War dann Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz, ein ganz wunderbarer Mann, auch Evangelist. Und er erzählte, wie er zum Glauben kam in den USA. Er war dort im YMCA, das CVJM, der ist ja dort in Amerika sehr liberal. Und da war am Abend aber eine Evangelisation. Und er ging hin als gottloser Mensch und hört sich den Vortrag an. Und da sagt neben ihm ein Amerikaner, der neben ihm sitzt, ja, ein junger Mann, wie haben Sie das Wort aufgenommen? Wie hat es auf Sie gewirkt? Der wollte Gespräche anfangen. Und der Peter Schneider hat geantwortet, wie jeder Deutsche antwortet, es geht Sie einen feuchten Kehricht an, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Dreck. Und der hat eine rote Birne bekommen und ist rausgerannt. Hat sicher gedacht, ich habe alles falsch gemacht. Und der Peter Schneider hat sich an diesem Abend noch bekehrt, weil der Mann ihn angesprochen hat. Und er sagt, ich habe das ganze Leben gesucht, den Mann wieder zu finden, um ihm zu sagen, du hast mir den Weg gewiesen. Der denkt sicher noch, ich habe alles falsch gemacht. Und er hat alles richtig gemacht. Normal ist das, dass man auch ablehnende Reaktionen bekommt. Das habt ihr in eurem Leben auch oft so gemacht. Und zwar doch euch zum Heil. Und deshalb würde ich sagen, lasst euch von der Liebe leiten. Und das war gestern auch gut. Die Leitung geschieht durchs Lesen des Wortes Gottes, durch den Heiligen Geist, dass wir einfach sagen, ich mache das so und ich mache das in Liebe so. Wie viele Kinder haben ihren Eltern gesagt, wenn die Eltern unter Tränen ihnen gesagt haben, geh nicht den Weg der Sünde, und es hat trotzdem gewirkt. Und die Kinder haben die Tür zugeschlagen. Noch eine schöne Geschichte, weil die Geschichten eigentlich so besonders schön sind. Eine Mutter, Vater ungläubig, schwer krebskrank, Ende der 30er Jahre, 4 Kinder. Der älteste Sohn, auflehnend gegen die Mutter. Alkohol gesoffen wie ein Loch, 14 Jahre. Und ist, die Mutter hat abends noch gesagt, lag im Krankenbett, schwer, sagt zu dem, aber gell, heute Nacht trinkst du nichts mehr. Halt doch deinen Mund! Wie junge kann das machen? Ging weg, nächsten Morgen laufen alle so bedrückt rum. Was habt ihr denn? Hast du nicht gehört, Mutter ist tot? Ist der 14-jährige Kerl da? Was macht er? Der geht zu den Neonazi. Kann er seine Springerstiefel anziehen? Das ist der starke Mann. Und die Oma, fromme Frau, betet. Betet was für ihn. Ja, wenn wir sie dran sagen, ich bete halt weiter. Und eines Abends, Samstagabends, 8:45 klingelt es, da stehen 7 Neonazi vor der Tür. Die Oma macht ihren Kühlschrank auf, sagt, kommt alle rein, sei mal Liebe, kommt alle rein. Oma, wir wollen gar nichts, wir wollen bloß wissen, ob das stimmt mit Jesus. Und er erzählt sie, wie sie als junger Mensch in großer Not zu Jesus kam. Und er hat sie an diesem Abend bekehrt, ist heute Prediger in einer Gemeinschaft. Und wie ich ihn damals das erste Mal traf, haben sie in der Fußgängerzone in der Weihnachtszeit eine Krippe aufgebaut. Und haben die Leute gefragt, was fehlt denn eigentlich? Und haben sie darauf hinweisen, das Christkind, tolle Idee. Und da wollte sie, das ist das Wichtigste, nicht die Krippe ist das Wichtigste. Und Jesus und so, toll. Aber was eines wirkt, das Gebet einer Oma und wie die Leute rumlaufen mit unvergebener Schuld und meinen, das kaschieren zu können. Und wir müssen ein Herz haben für die Leute. Und dass wir dann, wenn wirklich die Fragen aufbrechen, wieder da sind. Und da hat Jesus immer wieder einen anderen Weg. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr mehr damit rechnet. Wir wollen, das Feld ist reif zur Ernte. Wenn Jesus es sagt, lügt er uns nicht an. Das Feld ist reif zur Ernte, auch heute in Deutschland. Und das bin ich überzeugt, wo Menschen sind mit Herz, die den Menschen nachgehen, mit Liebe, werden sie ganz viele zu Jesus führen können. Ich hatte einen Bekannten, der war Oberingenieur in einer großen Firma in Esslingen, der ist viel mit der Eisenbahn gefahren, erste Klasse, er hat auf seinen erste Klasse Platz verzichtet und hat immer zuerst den Zugführer aufgesucht und er hat so Zeitschriften gehabt und hat da christliche Zeitschriften, ich weiß nicht, wie da heute die Rechtslage ist, da hat er immer im Zugführer gesagt, darf ich da durchgehen, den Leuten das kostenlos anbieten, diese Sache, und hat unheimlich viele Menschen erreicht, ein Ingenieur. Und ich finde einfach, ihr müsst das wissen, wie mache ich es? Jeder von euch hat einen Auftrag. Keiner ist außer, was wir es macht, ist ganz egal. In der ersten Christenheit haben sie dann am Waschplatz von Jesus erzählt oder bei der Arbeit oder wo das war im alltäglichen Leben, nicht mit vollen Predigten. Wir geben ja heute so gern Kassetten weiter, halte ich nicht für so glücklich. Es ist lieb gemeint, aber die Leute hören sich es doch nicht an. Ich habe auch schon ganze Bücher von den Zeugen Jehovas bekommen, die sind immer im Papierkorb verschwunden. Wenn man Bücher verschenkt, hat gar keinen Wert, guckt es doch nicht an. Wenn man was, ich rate immer nicht verschenken, sondern sage, ich leihe dir das Buch, ich brauche es aber bald wieder zurück. Und wenn das zurückgibt, hast du gelesen. Sonst hat es ja gar keinen Wert. Also besser als verschenken, dann kannst du es weg. Dann kannst du nicht mehr fragen, hast du gelesen. Sondern dann leiht es ihm bloß mal so Jesus unser Schicksal. Aber es muss gar nicht viel sein. Das Beste machst du mit deinen Worten. Besser als mit allem anderen. Denn der andere liest, die lesen ja heute alle nicht mehr gern. Und darum ist das so wichtig, dass ihr es mit euren Worten der Aufhänger habt und dass die Leute mal hungrig, glüstig werden nach der Wahrheit des Evangeliums. Und wir brauchen überhaupt die Überlegung, wie kann ich es denn sagen? Und da wird euch der Heilige Geist leiten durch sein Wort. Also plötzlich, jetzt habe ich die Idee. Und das ist auf einmal das Richtige. Es kann beim nächsten schon wieder falsch sein. Aber Herr Jesus, gib mir doch das richtige Wort. Das ist ganz entscheidend, dass er uns das Wort in den Mund legt. Da hat ja Jesus davon gesprochen, wenn wir Verantwortung machen müssen und geben müssen von Jesus, dass er uns die Worte in den Mund legt. In der entscheidenden Stunde, davon bin ich überzeugt. Und es ist auch schön, wenn das gar nicht so sicher rüberkommt, sondern ganz schlicht und überzeugend. Hat euch bei euch ja auch im Leben schon oft zugewirkt. Haben wir da noch was? Nichts mehr. Gut. Korrektur, Proteste, nichts. Dankeschön.